Elbphilharmonie Talk, der Gesprächspodcast der Elbphilharmonie.
Herzlich willkommen zum Elbphilharmonie Talk. Ich bin Tom R. Schulz, ich bin der Pressesprecher der Elbphilharmonie und ich sitze hier mit Gauthier Capuçon, dem großartigen französischen Cellisten, der hier so kurz vor Jahresende mit dem NDR Elbphilharmonie Orchester das Dvorak-Konzert spielt. Es ist nicht das erste Mal, dass Gauthier Capuçon in der Elbphilharmonie auftritt. Ich habe nachgezählt, es waren bisher, glaube ich, 3 andere Konzerte mindestens. Gauthier, you have been playing here for three more times previously. I think it was Orchestre de Chambre de Paris, it was Gustav Mahler Jugendorchester, and you did this beautiful recital with Zhuzha Wang. And now it's NDR Elbphilharmonie Orchestra. So, what's your strongest memory of this hall from all your broad experience of performing here?
It's a very good question. Every time was a great atmosphere. Recital with Orchestre de Chambre de Paris, it was of course a smaller ensemble. It was lots of different small pieces and a Haydn concerto. And with the Gustav Mahler, I think it was Shostakovich. No, was it Dvorak? Dvorak, right. No, because we had the 2 program on the tour, but you're right, Dvorak as well. So I've seen basically different setups on stage. And I must say, I liked all the setups. So I'm really, really happy to be back. And especially because it's the first time I play with the NDR Orchestra. So it's we've been, you know, chasing each other since a few years with dates and somehow it just never happened. So I'm really happy to be here. I'm especially happy because we were able to save this concert thanks to Alan Gilbert and to the orchestra for saving this concert, this dream concert. It's of course extremely important for us. And for the audience, of course, because we all need so much the music, we need the culture, but even more in this time, of course, where we are kind of locked outside of the culture.
Ich versuche das kurz zusammenzufassen. Also, Gauthier Capuçon, ich bin unheimlich dankbar, dass Alan Gilbert irgendwie dafür doch mitgesorgt hat, dass dieses Konzert überhaupt stattfinden kann, jetzt in diesen Tagen des harten Lockdowns. Und es ist unheimlich schön, mit dem NDR Elbphilharmonie Orchester zu spielen, weil wir sind einander schon seit Jahren hinterher. Es hat nie geklappt, weil die Termine nie gepasst haben. Aber jetzt ist es soweit. Die Male davor, deine Frage war ja, wie ist es mir gegangen mit den anderen Auftritten hier? Ich war hier mit dem Orchestre de Chambre de Paris. Da habe ich das Haydn-Konzert gespielt. Mit dem Gustav Mahler Jugendorchester habe ich auch Dvorak gespielt. Und mit Zhuzha Wang dieses Duo-Konzert. Und das waren also lauter verschiedene Setups. Und ich muss sagen, ich habe mich eigentlich in allen Setups gleich wohl gefühlt und fand einfach diese Halle, diesen Saal sehr, sehr, sehr schön. I've heard you say, there was a funny question that was asked to you. If you could choose which concert hall would you like to be, and you were bold enough to not, you know, blink with an eye and say a Musikvereinssaal Wien, being the responsible for the press affairs in Elbphilharmonie Hamburg, of course, I would love to know at which position Elbphilharmonie Hamburg might range after Musikvereinssaal Wien.
Here is a fantastic hall that you have, and you're very lucky. It's a gorgeous hall, of course. From the architecture, it's absolutely stunning. Now we are looking outside of the window. The view is incredible. The hall is beautiful from architecture point of view. Being on stage is extremely pleasant because even though the hall is very big, of course, we feel very well. And when we were talking about the different setups, when I played the recital with my dear friend Zhuzha Wang, even though we were only 2 on stage, we don't feel lost at all. We feel this intimacy, which is quite extraordinary in such a big hall. And from the acoustic, I think for the cello, for me, I actually was never in the hall listening to a concert. So tonight I will be very happy to go and listen to the orchestra and have the privilege to have almost a private concert for me. So I'm really looking forward. But from my perspective, being on stage and playing the cello, I think it suits very well to the cello. Maybe sometime I would like to have a little bit more warm or rounder sound, something a little bit more a little bit more human in a way, something, a voice which would speak humanly a little bit more. But I really enjoy it very, very much.
Also nahezu ausnahmslos Bestnoten fürs Haus. Gauthier Capuçon sagt, ihr habt ein Schweineglück mit dem Saal, mit dem Haus, mit der Architektur. Auch auf der Bühne zu sein in diesem sehr besonderen Setup ist total toll, weil selbst in der Duo-Situation mit Zhu Jiawang war es eigentlich überhaupt nicht, dass man sich verloren gefühlt hätte auf dieser großen Bühne, weil der Saal einfach so intim wirkt. Wenn ich mir etwas noch wünschen dürfte als Cellist, ist, dass es irgendwie noch ein Tickchen mehr menschlich klingt manchmal so, weil das kann ich aber auch nur halb beurteilen, weil ich spiele es ja selbst, ich weiß nicht, wie der Klang des Cellos im Saal ist. Ich kann nur sagen, ich habe die Generalprobe gehört und es klingt fast, als wenn dieses Cello ja mit so einer Art Naturverstärker ausgestattet wäre, weil es einen wirklich monströs tollen, großen Klang hat, dieses Goffriller, es ist ein Goffriller Cello von 1701, ein wirklich fantastisches Instrument, das doch sehr, sehr viel Wärme bringt. So I can solace you in so far as there is a lot of warmth coming from the instrument. You know,
even, good. I'm glad to hear that.
Even if the hall is empty, almost empty yeah. right now.
It's also very interesting in this period playing in empty halls. Of course, we're used to playing empty halls when we do rehearsals, but as a concert, when we do this kind of stream concerts to play, first, of course, the relationship with no audience is very interesting because it's not like doing a recording. When we do a recording, of course, we very much focus on what we do, of course, artistically, the music, but we focus on the mics, basically, which sometimes you have to balance it right. In this situation of a stream, we really play for the audience, which is not there, but we really give to the cameras in a way. We know we play for someone. In a recording also we play for someone because people are going to listen. But in the stream there is something live. So it's very interesting to have this way of performing.
To measure this difference between those two. Das ist ein sehr interessanter Aspekt, den Gauthier Capuçon hier aufbringt. Der sagt, es ist natürlich schon sehr ungewöhnlich, vor leerem Saal zu spielen. In der Probe ist man das natürlich nicht anders gewohnt. Da hat man niemanden drin sitzen. Und es ist aber auch nicht wie in einem Tonstudio, weil im Tonstudio spielt man für die Mikrofone und da muss man fast noch ein bisschen aufpassen, dass man das nicht übertreibt mit der Balance und der Kontrolle. Aber hier beim Stream spielt man für die Kamera, spielt man für die Leute, die man sich vorstellt, die zu Hause sitzen und sich das angucken. Es ist also schon im Grunde eine Live-Situation. So this is a very fortunate situation that we can still do it here.
Yes, even we're very privileged to be able to do this concert, I tell you.
Yeah. But then, I mean, you were supposed to play even this very night, the 17th and the 18th mm-hmm. of December, and it was planned for you to play Elgar Cello Concerto. Mm-hmm. So I assume Elgar would have been too many people on stage, so they changed the program. Was that your suggestion to go to Dvořák, or did NDR ask you, could you play Dvořák instead of Elgar?
No, we discussed, of course, we all, since March, basically, we all changed the programs all around according to the size of the orchestra, numbers of musicians on stage, and those decisions are taken together, of course, with Alan Gilbert, and it's the second time we play together with Alan. We played last year the Dvořák, and we had, it was for me a fantastic meeting.
But there was a different orchestra.
Yeah, yeah.
That was in Sweden, or was it?
No, it was in Vienna with Wiener Symphonica.
Oh, okay.
And to meet him was really extraordinary because the way he's doing this Dvořák concerto is he has this long vision, which is so important in this piece, which is not technically a cello concerto, is something very symphonic, and you need this vision and this breathing and also this long line. But sorry, to come back to your question, we wanted, after the Dvořák, we thought, okay, you know, it's working so well between us and the breathing and the music and so much pleasure. We thought, okay, what should we do next? And we both wanted to do the Elgar, so we thought, okay, let's do the Elgar in Hamburg. And then when we had to change, of course, now coming back to different size of orchestra, we decided to do the Dvorak again.
Also die Geschichte ist natürlich auch sehr, sehr spannend, insofern als es sich zwar um das Debüt von Gauthier Capuçon beim NDR Elbphilharmonie Orchester handelt, nicht aber mit Alan Gilbert, denn mit dem hat er im vergangenen Jahr in Wien schon mal das Dvorak-Konzert gespielt und das war so toll und das mit dem Atem hat so wunderbar funktioniert, man hat sich so gut verstanden, dass sie sich gleich gefragt haben, was machen wir als nächstes? Und dann war die Idee, wir machen Elgar. Und dann hat sich das einfach so ergeben, wie es leider so ist, dass es einfach von den Größen her des Orchesters nicht so gut gepasst hat und dann hat man die Programme hin und her geworfen und dann sind die beiden übereingekommen, wir machen einfach nochmal den Dvorak, weil natürlich ist es ein anderes Orchester, aber es hat wunderbar funktioniert und vor allem Dingen ist Alan Gilbert so besonders geeignet, den Dvorak zu machen, weil das ist ja eigentlich gar kein Cello-Konzert im einfachen Sinne, sondern es ist eigentlich eher so symphonisch von den Dimensionen und man braucht den weiten Blick, man braucht die Perspektive und die hat Alan Gilbert eben in ganz besonderem Maße für dieses Stück und darum bot sich das für uns an.
And this is of course a decision which is made as a triangle with Alan Gilbert, with the orchestra and with me.
Und natürlich, wie dann nachher das Programm gestaltet wird, das ist eine Entscheidung, die unter uns dreien fiel, unter dem Orchester und Alan und mir. So when you prepare, or when you know, I mean, you have played Dvorak, I don't know, a zillion times probably. And is this something you just pull out of your head and I could wake you up in the middle of the night and you would sit down and pretty much play me the Dvorak from A to Z? Or do you really have to go into some kind of reclusion for 1 or 2 days to recall it all? How do you prepare for this concert?
That's a good question. I could technically wake up at night and play it, but I would never. Or if I need to do a replacement last minute, of course I would. And then it's a different type of energy. It's like a challenge. You're saving a situation and you're replacing a colleague. And even though I played the Dvorak so many times, every time you need to come back to it, and I come back to the pieces really much in advance for different reasons. The first one, obviously, is musical reasons, because you need to. Every time it's going on a journey together at the concert, of course, but with the piece, and every time you understand different things, you search, you sometimes you find, you think you find something, sometimes you don't, sometimes. And the story, the personal story you have with the piece is, that's why we always say a life is not enough. So every time I need to come back to it and I need to try also different things and to go further with some others. And then there is the physical question, which of course is also something which needs to be done a few days, few weeks in advance, because the Dvorak is a very intense piece, very powerful. You need lots of muscles, not muscles in a way of strength, stamina, but yeah, muscles in the fingers. If, for example, I play for 2 weeks Haydn cello concerto and then I play the Dvorak, or the Shostakovich, or a piece which is more demanding physically, then the 2 weeks I will have played Haydn, for example, I will use different muscles in a way, because it's not the same. It doesn't mean it's easier. It's just not the same way of playing, of being involved on the cello. And therefore, that's why I need to come back to it a few weeks before to slowly train also the fingers and those little muscles, because we are like sport people. We need to be extremely careful with our hands. Yeah, athletics. With our hands, with our body, with our arms. And you need to do it slowly, otherwise you take big risks to hurt yourself.
Also meine Frage war, kannst du denn eigentlich theoretisch, du hast das so oft gespielt, das Stück, kannst du es eigentlich pretty much aus dem Hut zaubern und ich wecke dich nachts und du spielst mir das vor und sagt er, ja, technisch ginge das wahrscheinlich schon, aber das würde ich natürlich niemals tun. Und bevor ich mit einem Dvorak auf die Bühne gehe, brauche ich bestimmt 1-2 Wochen intensiver Beschäftigung. Und zwar sowohl musikalisch, weil das Stück einfach sehr, sehr reichhaltig ist und weil es wie eine Reise ist, bei der man nie wirklich an ein Ende kommt. Und man entdeckt Dinge, man findet Dinge heraus, dann hat man sie wieder verloren, dann findet man sie neu. Das ist einfach ein fortlaufender Prozess. Und das andere ist, dass es einfach physisch extrem viel herausfordernder ist als zum Beispiel ein Haydn-Cello-Konzert. Wenn ich 2 Wochen lang Haydn gespielt habe und ich muss einspringen für jemanden, das kann ja passieren, mit dem Dvorak, dann muss ich mit anderen Muskeln arbeiten in meiner Hand oder in meinen beiden Händen, als ich das beim Haydn tue, weil der Dvorak einfach andere Muskulatur von mir verlangt. Und die muss man einfach auch vorbereitend trainieren. Wir sind in der Hinsicht eigentlich so wie Athleten. So that's a very physical aspect of things. Mm-hmm. I wanna switch and change subject, because it's interesting. It's the 17th of December today, and it's exactly now the Beethoven day. You know, the christening took place on the 17th of December. Nobody knows when he was born exactly. And I know you have recorded Beethoven pretty much whatever he has written for cello. And again, how important is this grand old rebel of music for you?
Well, you're referring probably to the Beethoven cello sonatas. Of course, the Beethoven cello cycle for us is very important. It is extremely important, of course, in the music literature. We all know all the evolution. But in those 5 sonatas he wrote for cello, and of course the 3 books of variations, but in the 5 sonatas you have basically kind of overview of his musical life. Of course, it would be reducing his production to just put his life into 5 sonatas. But what I mean is that the 2 first sonatas belong to the first period of Beethoven. The 3rd one, which is the A major, opus 69, which is the romantic period in a way, and one of the most, probably the most famous sonata for cello of Beethoven. And then the 4th and the 5th, which is, of course, the last period of Beethoven, with this this last movement of the 5th sonata with the fugue, which, of course, is the same period as the Große Fugue. So it's a real overview, real journey, and of course, recording them or playing them, sometime even in one concert, because this is actually possible with this cycle, with the 5 sonatas, if you do it maybe with not every repeat, or of course you don't want to play for 4 hours also for the audience, because sometimes it's too much, we can't absorb. But if you do it without the repeats, and you know, maybe with a long intermission, the 5 sonatas, it's very interesting, because we can really follow this evolution, and artistically it's really emotional to get into this journey with those 5 Beethoven sonatas.
Diese 5 Beethoven Sonaten sind natürlich für Cellisten ein besonderes Geschenk, wenn man so will, und auch für Beethoven Liebhaber ein besonderes Geschenk, weil sie aus den, wenn man so will, also aus 3 signifikanten Schaffensperioden von Beethoven schaffen. Die beiden frühen Sonaten, dann die Ado Sonate eher aus der romantischen Epoche, wenn man so will, und dann die beiden Opus 102, die dann schon sehr dem Spätwerk angehören, mit der Fuge auch im letzten Satz der 5. Sonate. Das ist sehr bemerkenswert, dass man als Cellist im Grunde in der Lage wäre, in einem einzigen Konzert fast so etwas wie die Lebensgeschichte Beethovens anhand dieser 5 Stücke zu rekapitulieren und zu erzählen. Und das ist einfach auch sehr berührend, sich das zu vergegenwärtigen, was da für ein musikalischer Kosmos aufgefächert wurde in diesem Leben. So you're fortunate that he, maybe not fortunate, but you could do it, and because he didn't write any concerto for violoncello. Do you miss that sometimes?
Well, of course, this is our personal story with the Beethoven triple concerto, which actually we consider as our cello concerto. So yes, of course, we're very, very sad not to have our own cello concerto, but we're also very lucky with this cello and piano cycle, so, and the Beethoven triple, which is a fantastic piece, I think.
Ich habe gefragt, ob es nicht ein Jammer ist für die Cellisten, dass der Beethoven dann doch kein Cello-Konzert geschrieben hat, und dann sagt er mit einem schelmischen Lächeln, na ja, das Triple-Konzert ist ja eigentlich ein verkapptes Cello-Konzert. Jedenfalls wir Cellisten, wir betrachten das so, als sei das vorrangig für uns geschrieben, und mit diesen 5 Sonaten sind wir eigentlich schon ganz gut bedient mit unserem Instrument. Gautier, if I talk to you, I always think of your brother, because I've met him 10 years or so ago. And first question, is just 2 of you, or are there more siblings?
No, we are 3. I have an older sister who's 10 years older than me, And she's playing the piano as an amateur, but she's a speech therapist.
Ah, okay.
So she still plays the piano.
Also zur Erklärung der Familienverhältnisse, die Gautier-Geschwister erstrecken sich über 15 Jahre. Es gibt eine ältere Schwester, die ist 15 Jahre älter als Gautier. Dann gibt es den 5 Jahre älteren Bruder Renaud, den Violinisten. Und dann kommt als Nesthäkchen, wie man sagt im Deutschen, Gautier. Es heißt, du hättest von vornherein die Geige abgelehnt und hattest null Interesse gehabt an der Geige. War das, weil der Renaud schon so toll gespielt hat, oder warum war das so? Kam das gar nicht in Frage?
No, it was, at 4.5.
Er hat meine Frage auf Deutsch verstanden.
Ja, yeah, ich verstehe ein bisschen.
Super.
Immediately, even so young. You know, a kid, even a baby, knows what he wants or what he doesn't like. With food, with toys, with an instrument, it's the same at 4.5. You know immediately if it's something you like or you don't like. And it has nothing to see with my sister or my brother. It's just that I, obviously, because I don't remember it, I kind of erased it from my memory. So obviously I just didn't like it, and my parents gave me this cello. And with the cello, it was really love at first sight.
Also das Cello war einfach wirklich Liebe auf den ersten Blick. Es hat überhaupt nichts damit zu tun, dass der große Bruder wahrscheinlich schon weltmeisterlich geigen konnte, sondern es war einfach so, wie es ist. Kinder mögen was von Anhieb auf Anhieb oder sie mögen es nicht. Und wenn sie es nicht mögen, ist ihnen das auch klar. There is this beautiful picture of yours with your first cello, I guess, and you're a really very, very sweet boy. And it almost looks as if you would be playing it standing up. Is that true? Because you can't hardly have been sitting down playing this huge...
No, I'm sitting, but yeah, I like this picture. It's great memories. This picture is taken at my grandparents' house during Christmas time, and... Yeah, so it's very, very nice memories. And this cello was, from the first time I got this cello, even though, you know, when you start, of course, you have no idea how to play and you learn like everybody else. And the first notes are probably not very nice. I don't remember. But what I can remember is the sensations with this cello. And it was really immediately something... very passionate with this instrument. You know, it's very, of course, everybody knows that it's the most sensual instrument, the closest to the human voice, and this sensual feeling is also because we embrace this instrument. Of course, this is what now adults we can figure out, because the cello is almost like a body and there is something really tender about it. When you're a kid, you have no idea of all of that, but you just feel it. And this cello was, yeah, it's so maybe that's why you have the feeling that I'm standing up. Of course, I was
because
very,
really
very young.
And
the cello was small, but still very big. But from the first moment, it was a great, great joy.
And that was then when you were five and some months.
Yeah, 4.5, yeah.
Ich habe Gautier angesprochen auf ein Foto, was man irgendwie im Netz finden kann, oder in einem kleinen Video gibt es das. Da kann man ihn sehen, wie er wirklich als sehr kleiner Junge mit einem Cello dasteht. Und er sagt, ja, das ist. Ich habe das Foto sehr gern. Es ist im Haus meiner Großeltern aufgenommen worden. Und das ist einfach so, dieses Instrument hat mich von vornherein gepackt. Und jetzt als Erwachsener kann man sagen, klar, das Cello ist eben von seinem Ambitus her, vom Tonumfang der menschlichen Stimme am nächsten. Es hat was sehr Sinnliches, man kann es umarmen, man hält es so mit beiden Händen fest. Und als Kind macht man sich das nicht klar, aber es war ganz bestimmt der ursprüngliche Impuls, dass ich es einfach haben wollte. Und wenn du meinst, das sieht aus, als wenn ich da stünde, nein, ich habe schon gesessen, aber ich habe es halt wirklich so festgehalten mit beiden Armen, dass es vielleicht so aussieht, als wenn ich gestanden hätte. Gautier, you have recorded so many beautiful music from the... basically from the 19th and some from the 18th century and very, very little so far from the 20th century. In the 21st century, not to forget about that, at least in the CD market, I couldn't find much of this. So, still, you are very much into it, and you have many good composer friends. And I wonder there is something like a little gap between. I think what I would love to hear more from you also sometimes would be something like Thierry Escaich or you know.
Yeah, that's stuff, funny you what know? You say because. You're right. In the in all my recordings, there is not many recordings of the 21st century. which is an important part of my life, because I play a lot of contemporary music. For example, Henri Dutilleux is one of the concertos I play the most. I did record the Lutoslavski cello concerto as well.
Oh, okay.
But the Dutilleux, we're talking about recording it since a few times, and it wasn't done yet. But and I do one or two commission every year. One was my cello class every season. We had Bruno Mantovani, we had Richard Dubugnon. Richard Dubugnon just wrote a double concerto for Jean-Yves Thibaudet and I.
Nice.
2 years ago, which is a fantastic piece, really phenomenal, and that we're going to play more. We're also talking about recording it, so maybe you will see that. You're talking about Thierry Escaich. We have a big project together in 2 years with Boston and Leipzig. And Andres Nelson.
Oh, nice.
Lera Auerbach. There is also Danny Elfman, who's another American composer.
Movie composer.
Fantastic
also, yeah.
Movie music composer.
Even Bryce Dessner, I read. I mean,
Bryce Dessner, we worked together. He wrote a beautiful piece for my cello class, a beautiful piece for seven cello, which is called The Forest. And he was inspired just after the fire at the Cathedrale Notre Dame in Paris. It's a very moving piece with an ancient melody from the first school of music, actually, in the Cathedrale. It's a beautiful piece. So I work a lot with contemporary composers because I think there are two reasons for that. The first one is because I think we are extremely lucky to be able to work with the composer. There are so many composers, most of them we're playing, are dead since hundreds of years sometime. And we all dream to call them, to work with them. I had the privilege to work with Henri Dutilleux for so many years. And well, we think of him now. So this is a real privilege to see the birth of a piece, before the birth, the first ideas, speaking together, the artist, the composer. When you write a piece for someone, you of course inspire in a way, and this is the whole process is extraordinary. And then when the piece is born, then you start to work on it with alone or with the pianist or with an orchestra, depending on the piece. And this whole process also of the first concert and modifying sometime certain dynamics, certain things to make it better musically, artistically. It's a fantastic process. And once again, a big privilege. And then the second aspect is that I think that musicians should play the music of their time, because it's really a circle that we are all we all contribute to that. So the instrument makers making instruments. Of course, I play on the cello of 1701, but we have fantastic makers today. We need them to make those beautiful instruments that we can play the music. And then we need the composers also that we can play. We are all doing this music together. So I think it's very important.
So this is like a vow or a commitment to record more of this music, or is there still a difference between recording and performing?
No. I think it just didn't happen really for different reasons. But you're right; it's actually very, very surprising. So I will change that in the next years.
Very good.
Thanks to you.
Ich hatte angesprochen mit Guti Capuçon, dass es eine gewisse Diskrepanz gibt, dass es auf der einen Seite von ihm eigentlich fast nur Aufnahmen gibt mit Musik des 19. Jahrhunderts und des 18. Jahrhunderts vielleicht noch, aber dass die zeitgenössische Musik, die 20. Jahrhundert, 21. Jahrhundert Musik gar nicht wirklich greifbar ist von ihm. Gleichzeitig weiß man, dass er sehr, sehr viel mit zeitgenössischen Komponisten arbeitet, und er hat mir erzählt, ja, ich gebe jedes Jahr zwei Kompositionsaufträge raus. Der eine ist für meine Cello Klasse, über die wir gleich noch kurz sprechen werden, in der Fondation Louis Vuitton. Das andere sind einfach auch Solowerke, und es gibt eine ganze Reihe von Stücken, die eigentlich lange schon darauf warten, dass ich sie endlich aufnehme. Und Er hat mir jetzt eben am Ende fast versprochen, dass er mehr zeitgenössische Werke aufnehmen wird in Zukunft, weil es einfach dran ist und weil es auch wichtig ist für die Musik, dass man die Musik der Zeit spielt. Nicht nur deswegen, weil es schön ist für Instrumentalisten, wenn sie mit dem Schöpfer des Werks im Austausch sein können, darüber, wie sie bestimmte Stellen sich vorstellen und wie man sie spielen sollte, sondern auch, dass es einfach eine Verantwortung ist, in der Zeitgenossenschaft, die man hat gegenüber den Komponisten, gegenüber den Interpreten und auch gegenüber den Instrumentenbauern. Ich spiele einen Cello von 1701, aber es gibt auch heutzutage hervorragende Instrumentenbauer und es ist eigentlich unsere Verpflichtung, auch deren Instrumente zu spielen. Je reviens, I come back, sorry.
Oh.
je commence à parler français maintenant.
Yeah, you have to know, maybe you know it already, yeah. But he speaks a perfect French.
Er spricht ganz gut Französisch. Wir kommen zurück nochmal auf diese Fondation Louis Vuitton in Paris. Ein fantastisches Gebäude in einem Park. Ich bin da einmal gewesen. Da gibt es eine Cello-Klasse, die Gauthier Capuçon leitet, mit 6 Top-Meisterschüler-Cellisten. Das sind jedes Jahr sind das andere oder sind das auch welche, die über die Jahre wiederkommen? How is the structure of this masterclass situation?
Well, every year we welcome 6 young cellists coming from all around the world. There is an audition, and now we did the audition last October, so just before our second confinement in France, which was the same as yours in Germany. And they come from all around the world. They stay for 1 year. It's the 7th season now.
They stay for 1 year?
Yeah.
Wow.
Yeah, yeah. And every year we have 6 sessions of 3 to 4 days of very intensive work. So basically, if we put figures in terms of hours of working together, it's exactly as a normal school. But in sessions, because those young cellists start to do concerts and they also don't need someone every week. So it's more like really intense sessions and working together, spending time together, of course musically, but also speaking a lot, talking about different subjects of the music life, artist life. And it's a fantastic project. I'm so happy. And I actually miss them, because now we had to cancel a few sessions because of the COVID-19, and it's very difficult, of course, for everybody, but also especially for the young people, because to find the motivation in those times is extremely difficult.
Ja, wir sprechen über die Schüler, die er da unterrichtet. Das sind Meisterschüler in der Fondation Louis Vuitton in Paris. Jedes Jahr kommen da 6 junge Cellisten aus ganz Europa, aus der ganzen Welt zusammen und arbeiten blockweise 3-mal über 1 Jahr. Und das ist einfach ganz fantastisch, mit denen zu arbeiten. Und gleichzeitig ich vermisse sie, sagt Gauthier Capuçon. Ich vermisse sie. Wir hatten jetzt im Oktober noch die Probespiele. Aber es gab doch eine ganze Reihe von Konzerten, die wir haben machen wollen, und auch von Unterrichtseinheiten, die wir einfach absagen mussten wegen Covid-19. Und das ist irgendwie schmerzlich. Are there also other instruments in this foundation, or is it just the cello and you?
There are sometimes a few master classes, but the cello class is the only class.
Okay.
Very proud.
Also Meisterkurse gibt's schon.
No, I'm especially proud because, I'm proud. I'm very happy about this project, but I'm just saying it as a... Yeah, it's probably the only cello class in a museum in the world, I'm not sure, but it's yeah, it's for us, it's so inspiring to be in. I think you said it before in German, but it's such an incredible building from the architecture point of view, of course, made by Frank Gehry, the architect. And this auditorium, which is our private space when we're there all day, and we are surrounded with incredible art collection, with an incredible light, with all those windows. So it's really a privilege.
Das Gebäude der Fondation Louis Vuitton liegt in einem Park. Ich habe es schon erwähnt, das Gebäude ist errichtet worden von Frank Gehry, und es ist wirklich total faszinierend. Es reicht also in mancher Hinsicht, finde ich, schon an die spektakulären Ansichten der Elbphilharmonie heran. Es hat ganz tolle Farben und es ist eigentlich ein Museum, und das ist wohl der einzige wirklich fortlaufende Cello-Kurs, den man in einem Museum erleben kann. Und ich kann nur sehr empfehlen, sich das auch mal im Netz anzugucken, weil es gibt sehr, sehr tolle öffentliche Meisterkurssituationen, wo Gautier seine Studenten unterrichtet. Und das ist einfach toll zu sehen. Dieser Raum ist sehr inspirierend. Die Leute sind inspiriert. Die Studenten haben ein saumäßig hohes Niveau. Und die Interaktion ist einfach sehr, sehr schön. So that was just a little advertisement for watching on YouTube.
What thank you very much. Thank you for them. Because that's also one part of it is also to present them. And that's why we do those public concerts, filmed, streamed, and masterclasses also to present it to a larger audience. And it's important to help them to rise and to be known.
Klar, wir streamen das natürlich auch, um die jungen Cellisten gleich schon ein bisschen bekannter zu machen und ihnen eine Plattform zu bieten, wo sie sich präsentieren können. I have got one, I think it could be the last question, actually. And it refers to your last album, Emotions, which is a collection of 18 staples, I would say, very, very well-loved pieces from different areas and different times. And I was happily surprised and moved to see you and hear you play Hallelujah from Leonard Cohen. Hmm. And of course, I'm intrigued to know, why on earth would you choose this piece? Ich übersetze kurz vorher. You have time to think about the
answer. No, I don't need to think
about it. You don't have to because you're so swift. So go ahead.
No, it's this album is, you've said, a collection of pieces. Most of them are quite known. There are lots of them which belong to the classical area, classical, yeah, and some of them which don't or a little bit different. The idea was to make this album of short pieces, but basically pieces that I love to play and that I want to share. That's one part. The second is some pieces which are not written for the cello, and that I wanted to play since many years. So this Enigma variation, Nimrod, is a piece that since many years I'm dreaming to play it, and I can hear it on the cello.
Totally.
L'hymne à l'amour from Edith Piaf. Adagio d'Albinoni. It's you know, it's all those pieces that we all love, and I wanted to play them on the cello, and that's why I asked my colleague, Jérôme Ducrot, pianist and composer, who's my oldest musical friend. We played together since I'm 14 years old.
Oh,
so
nice.
It's many years, and the arrangements he's done are really incredible, and I'm very happy because he, you know, when you know someone, it's like the how you work with a composer to make an arrangement. It's very delicate in a way, because you need to respect, of course, the composer, what he wrote, but you need to know the person for whom the instrument, of course, but the person for whom you do it. And anyway, to answer your question about Hallelujah, actually, I was making it long to think while I was speaking.
Oh,
no,
beautiful.
No, I'm kidding. So Hallelujah is a piece that is a song that I know since many years. And it's also a piece that I wanted to play on the cello. And I was always moved, not by the version of Cohen, but by the version of Jeff Buckley.
And thank you, everybody.
And of course, there are many different words in this song, different version, different. But of course, this theme, but this voice of Jeff Buckley, when we hear him, when you know his story, the story of his life, when you hear him sing, and there is this extremely touching, sensible, vulnerable, fragile voice, which really goes to my heart. And for me, this song is linked to Jeff Buckley, so that's why I wanted to play it.
But is it, you know, the latest version of Cohen that he, I think, performed live in the...
Yeah.
And it's interesting that you name Jeff Buckley, because, of course, he is like the one, you know.
I know.
But then those two voices are like, he would be the soprano, and Cohen in his last years is like the super low,
absolutely,
low baritone.
Yeah.
So
yeah,
it works in both versions.
Yeah, yeah. But well, there is also one thing is that when a song is beautiful, when it's beautifully written, when the melody, you take L'hymne à l'amour, of course, we know Edith Piaf, but very few people know that it was written by a classical trained pianist, Marguerite Monod, who was a totally classical pianist. And also that's why also this song is very famous, because it's just a gorgeous song.
Wir geraten hier ganz wunderbar ins Plaudern über dieses Album Emotions, 18 Songs aus verschiedenen Epochen. Das sind Stücke, die ihm allen sehr am Herzen liegen, aber es handelt sich auch um Stücke, die Gauthier Capuçon immer auch auf dem Cello hat spielen wollen, obwohl sie natürlich eigentlich gar nicht fürs Cello komponiert sind. Und er hat einen ganz alten Musikerfreund, Marcel Ducrot.
Jérôme Ducrot,
ein Pianist und Komponist, mit dem er schon zusammenspielt, seit er 14 Jahre alt ist. Und Jérôme hat ihm diese Arrangements geschrieben und er hat gesagt, das ist eine große Kunst, sowas zu arrangieren wie eben Halleluja oder Hymne à l'amour von Edith Piaf, Stücke, die so stark verbunden sind, natürlich ursprünglich mit den Urhebern, aber gleichzeitig muss man dem Original gerecht werden und man muss aber auch dem Menschen gerecht werden, der es jetzt in diesem arrangierten Setting spielen möchte. Das andere, was Gauthier Capuçon sagt, ist, ich habe eigentlich dieses Halleluja-Lied, das du ansprichst, vor allen Dingen von Jeff Buckley im Ohr, diese unglaublich zerbrechliche, herrliche Version von ihm. Und wenn man sich eben die Lebensgeschichte von Jeff Buckley vergegenwärtigt, was das für eine Poignancy hat, auf Englisch gesagt, also für eine stille Wucht eigentlich entfaltet. Und gleichzeitig zu wissen, Leonard Cohen hat das ja auch ganz spät noch auf seinen letzten Tourneen gesungen mit seiner immer tiefer werdenden Stimme und diese beiden kontrastierenden Stimmen passen irgendwie und rahmen dieses Stück Halleluja auf wunderbare Weise ein, weil einen guten Song kann man eigentlich in jeder Stimmlage letzten Endes singen, nur da sind es eben die beiden Extreme.
Talking about the Hymne à l'amour, I don't know if you've seen the video, we've done a video clip kind of in on the Eiffel Tower, and that was actually a very really like a present to be able to, first of all, we filmed on the Eiffel Tower just after the first confinement, so the Eiffel Tower was still closed to visitors, and we
you
were
did it all for yourself.
Yeah, it was magical for a few hours, so the film director could work on different lights during the day. End of day, you know.
Aube.
Exactly. And then total night looking over Paris. So we start on the second floor, third floor, and then we finish almost on the top of the... It was a really incredible experience to be playing there on top of the Eiffel Tower and looking over Paris. And it was gorgeous.
Somebody
so
would,
you can check on...
Somebody
on,
would call you lucky bastard for this. Because
yeah,
it's
exactly,
really,
absolutely,
really,
absolutely.
Really amazing. Gauthier weist mich noch auf ein Video hin, was ich noch nicht gesehen habe von ihm. Und zwar gibt es von der Hymne à l'amour von Edith Piaf, die er gespielt hat, ein Video, das er im Eiffelturm aufgenommen hat. Und zwar zu Beginn des ersten Lockdowns, als der Eiffelturm zu war. Und sie durften dort drehen. Und es war kein Mensch dort. Und sie haben einfach in der Dämmerung gedreht und im zweiten und im dritten Stock und den Fahrstuhl hoch und nachher ganz oben auf der Spitze des Eiffelturms Paris bei Nacht unter sich liegen haben und dann diesen Song von Edith Piaf spielen fürs Video. Das war wahrscheinlich ziemlich unübertrefflich. Dir, Gauthier Capuçon, cher Gauthier, merci beaucoup pour la visite, merci beaucoup pour avoir pris le temps pour cette interview.
Grand plaisir.
Merci
avec
beaucoup.
Et bravo pour votre français, je suis très impressionné.
À la prochaine.
À bientôt.
Au revoir, à bientôt.
Elbphilharmonie Talk, der Gesprächspodcast der Elbphilharmonie.